Was Audio? Der Autotipp von Michael Weiland.
Liebe Freunde des Automobils, so viel ist amtlich, dass mich diejenigen, die sich wirklich für Autos interessieren, im Moment massiv beneiden werden. Ich bin gerade in Düsseldorf im sogenannten Meilenwerk. Das Meilenwerk heißt, schätze ich mal deswegen so, weil die Exponate, die da stehen, häufig ziemlich viele Meilen drauf haben. Womit ich jetzt einen gigantischen Bogen schlage zu unserem Thema, denn da war auch von 100.000 Meilen die Rede, das soll ich mir patentieren. Lassen diesen Schlenker. 100.000 Meilen die Rede. Und was die 100.000 Meilen und das Meilenwerk in Düsseldorf und der Dirk Breuer miteinander zu tun haben, darüber reden wir jetzt. Hallo, Herr Breuer.
Hallo zusammen.
Dirk Breuer ist mit einer, ja, ich sag mal, Passion geschlagen, muss man schon fast sagen, die viele noch so ein bisschen in das Reich der Fabel verweisen. Er ist bei Toyota zuständig für den Bereich, den ich im weitesten bezeichnen würde mit alternativen Antrieben, Hybrid, Elektro und so weiter. Wir waren heute in der Pressekonferenz und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nach Ihrem Vortrag den Eindruck, ich habe mehr Fragen als Antworten.
Ja, das liegt vielleicht daran, dass die Elektromobilität von vielen Menschen erwartet wird und jeder sagt, es ist doch ganz einfach, ich habe doch einen Waschmaschinenmotor und den stecke ich an die Steckdose und schon fährt das Ding. Aber tatsächlich ist es, wenn ich mit der Batterie den Elektromotor betreibe, noch ein Problem, weil die Reichweiten einfach nicht da sind. Und das war Ziel heute, einfach mal aufzuklären, ja, technisch geht da schon was, aber mit Reichweiten, die wir nicht so sehen, dass die Menschen sie auch wirklich uns abkaufen. Wenn ich von 80 oder 100 Kilometern Elektroreichweite spreche, dann weiß ich nicht, ob ich damit die Menschen so glücklich gemacht bekomme, dass sie das Auto bei Toyota kaufen.
Das ist völlig richtig. Und also ich muss sagen, je länger dieser Vortrag ging, desto mehr sind mir auch die Probleme aufgefallen. Also ich würde im Moment sogar fast das Ergebnis vorwegnehmen. Die Zukunft wird dann wahrscheinlich Plug-in-Hybrid heißen. Und ich sage Ihnen dann auch gleich, warum. Aber generell will ich einmal so einen Schritt zurück machen. Ich denke, bei Ihnen haben die anderen häufig den Eindruck von dem Hasen und dem Igel. Immer wenn der Hase kommt, steht der Igel schon da. Der Igel in Form des technisch Führenden. Das heißt, Sie haben seit Jahren arbeiten Sie mit Hybrid. Sie bringen immer wieder neue Sachen raus. Und ich denke, hier sind Sie auch auf einem guten Weg. Nur die Schwierigkeiten scheinen sich für mich eher aufzutürmen. Nehmen wir nämlich mal das Beispiel mit der Stromversorgung draußen. Sie haben das Beispiel am Toyota-Parkplatz gebracht. Sie haben gesagt, wir haben 400 Parkplätze. Und da läuft ein Kabel mit 45 kW her und damit kann ich dann theoretisch 100 Autos aufladen.
15 Autos aufladen. Ich habe das Beispiel war, komm, machen wir einfach mal 100 Steckdosen auf dem Parkplatz, der 400 Plätze hat, damit wir so einen gewissen Wahlmöglichkeit haben. Und mit dem, was in der Erde momentan verfügbar ist, kann ich maximal zeitgleich 15 Autos laden.
Richtig, so war es. Ich hatte es jetzt falsch in Erinnerung. Ich dachte 400 Parkplätze und 100 Steckdosen, dann kann ich immer zwischen 4 Autos eine Steckdose. So hatte ich es jetzt in Erinnerung. Okay. Aber genau, Sie haben völlig recht, es ging natürlich um 15 und das ist gar nichts. Und dann sagten Sie, das ist auch alles gar nicht so einfach. Da muss ja im Prinzip, da müssen Regelungen da sein und so weiter. Der Gedanke, den ich hatte, den wir gleich vielleicht nochmal aufgreifen für in der Stadt, wieder zurück zur Parksäule von früher, wo also an jedem Parkplatz eine Säule stand, da haben wir dann in Zukunft nur nicht mehr die Parkgebühr, sondern halt eben eine Steckdose. Ist ja gar nicht so einfach, wie ich mir das dachte.
Ja, das hatte einfach damit zu tun, wenn diese Elektromobilität langsam losgeht, dann brauche ich natürlich nicht so viele Steckdosen. Wenn aber jetzt nur jeder Fünfte so eine Steckdose benötigt, dann wird es natürlich eng auf der Straße und ich muss natürlich auch genau da, wo meine Steckdose ist, einen Parkplatz finden. Das bedeutet aber auch, wenn ich diese Steckdose gefunden habe, mein Auto muss mit der Steckdose insofern reden können, dass es sagt, ja, ich bin technisch in Ordnung und ich habe auch jemanden, der diesen Strom bezahlt und bitte jetzt lade mich auf und dann muss das Auto auch sagen, so jetzt bin ich fertig geladen, du kannst aufhören. Das heißt also, die Kommunikation zwischen Auto und Steckdose ist etwas, was erforderlich ist und damit kann ich natürlich auch viel intelligenter die verfügbare Strommenge nutzen. Weil wenn ich einfach die klassische Steckdosengeschichte mache, werden so lange Stecker in die Steckdose gesteckt, bis die Sicherung rausspringt. Also muss ich es so intelligent machen, dass das Auto vielleicht auch in einer Zeit lädt, wo der Strom vielleicht besonders günstig ist. Oder das Auto kann sagen, ich werde in einer guten Stunde wieder benötigt, lad mich bitte so schnell es geht. Ein anderer sagt, ich habe Zeit bis heute Abend 18 Uhr und lad mich einfach in den Zwischenzeiten. Das heißt also, da kann man natürlich das Verfügbare viel intelligenter verteilen. Das nennt man Smart Metering. Und diese Idee ist eigentlich ja nicht neu, solange man die Sachen intelligent einsetzt, die wir auch im Hybridantrieb setzen, mit dem Verbrennungsmotor intelligent ein. Damit kann ich natürlich die Gesamtenergiebilanz verbessern und entsprechend günstiger fahren oder auch Dinge möglich machen, die im ersten Augenblick unmöglich erscheinen.
Wobei die Geschichte mit dem Bezahlen sehe ich jetzt gar nicht so problematisch, weil ich meine, heute fahre ich in eine Parkgarage rein und habe die Alternative, ich ziehe ein Kärtchen oder ich stecke meine Kredit- oder EC-Karte rein und wenn ich wieder rausfahre, wird abgebucht. Also das könnte ich mir gerade unter dem Aspekt natürlich dieser Steckdosenplätze, also quasi die ehemaligen Parkuhren, da würde ich jetzt sicher Probleme sehen vom Bezahlen und da wären sicherlich auch alle Daten, also ob ich jetzt eine Karte da reinstecke oder ob mein Auto quasi in dem Moment, wo ich diesen Stecker da reinstecke, die Informationen über eine Datenleitung rübergeht, ist sicherlich nicht das Problem. Das Problem sehe ich in der Tat so wie Sie. Ich habe es bisher einfach unter dem Aspekt gesehen, naja, ich fahre auf meinen Firmenparkplatz, stelle die Kiste da ab, da ist ein Park, da sind Steckdosen, aber das ist ja gar nicht so einfach, haben wir eben gelernt. Wenn ich in der Stadt wohne, keinen festen Parkplatz habe, ich habe meine Garage, ist das viel einfacher. Ist also auch nicht so einfach. Dann muss ich ja auch gewährleisten, dass da in der Tat das Ding mir nicht unterwegs wegen zu schwacher Ladung abschmiert. Deswegen war eben dieser Gedanke, den ich hatte, dass ich glaube, diese Plug-in-Hybriden werden vielleicht auf Dauer realistischer in der Umsetzung sein, weil da habe ich, das können Sie gleich nochmal erklären, ja auch den konventionellen Antrieb noch mit drin. Also da bleibe ich nicht liegen, es sei denn, ich bin so doof und fahre an der letzten Tankstelle vorbei.
Ja, also die, wie soll ich sagen, dass bei den Hybriden ist es so, dass wir nach wie vor auf den normalen Kraftstoff angewiesen sind, versuchen aber in den normalen Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor so zu unterstützen, dass ich den Verbrenner nicht dauernd brauche. Also das ist auch wieder diese intelligente Art der Regelung. Das heißt, im Stand muss ein Verbrennungsmotor gar nicht laufen, da verbraucht er Energie, ohne dass er mir irgendetwas Nützliches zur Verfügung stellt. Also mit Start-Stopp zum Beispiel oder mit langsamem elektrischen Fahren kann der Verbrenner einfach ausbleiben. Und deswegen sehen wir auch in dieser Plug-in-Technik die Zukunft, denn das, was ich beim Elektroauto habe, unter Umständen für eine große Reichweite, eine schwere Batterie, das kann ich umgehen, indem ich sage, komm, 20 Kilometer, 25 Kilometer können wir rein elektrisch fahren und darüber hinaus fahre ich mit dem sehr effizienten Hybridantrieb und kann so über 1000 Kilometer fahren. Ich kann laden, muss es aber nicht unbedingt und die Infrastruktur, sprich die Tankstellen, sind in ganz Europa 24 Stunden auf. Das heißt, ich kann jetzt spontan entscheiden, nach Gibraltar zu fahren und bleibe mit so einem Auto und unterwegs nicht liegen. Es sei denn, ich fahre an der letzten Tankstelle vorbei, wie Sie es gerade schon so schön gesagt haben.
Ich habe diesen Satz ganz bewusst geprägt, weil ich mich öfter mit dem Thema LPG auseinandergesetzt habe, also Flüssiggas, was ich im Vergleich zum Erdgas für die bessere Lösung halte, weil einfach, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, die Flexibilität für mich da größer ist. Aber da gab es dann auch einen, der sagte, ja, um was ist, wenn ich da keine Tankstelle finde, sage ich, also wenn du überhaupt keine Tankstelle mehr findest, also dann hast halt Pech gehabt. Also das geht ja jedem mit einem normalen Benzinmotor auch so. Wenn ich ins Gebirge fahre und habe noch 3 Liter drin und sage, naja, wird schon gut gehen und dann ist keine Tankstelle, habe ich halt Pech gehabt. Aber insofern finde ich diese Konstellation eben gut und wir haben ja auch so ein bisschen dieses Henne-Ei-Prinzip. Ich hatte ja in der Pressekonferenz den ganz ernst gemeinten Vorschlag zum Besten gegeben, dass man mit den Energieversorgern redet, die ja häufig in ihren Energiekabeln eben auch Fernsehsignale drin haben, Internetsignale, teilweise Telefonsignale, dass die einfach beim Austausch ihrer Kabel halt eben ein neues Kabel legen, wo halt eben noch 3 Funktionalitäten mehr drin sind. Aber da haben wir echt das Henne-Ei-Prinzip, weil keiner will ja Geld ausgeben, bevor er weiß, dass er es wiederkriegt. Und die Variante bei dem Plug-in-System ist ja relativ einfach. Wenn jemand die Dinger neu hinstellt und ich habe so ein paar Plug-ins, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei ihm Strom zapfe, größer als anders.
Ja, das ist auch der Grund. Wir wollen versuchen, dass die Mobilität zum einen bezahlbar bleibt und zum anderen auch keinen Stress verbreitet. Weil wenn ich mir die heutige Elektromobilität anschaue, muss ich unter Umständen 2, 3, 4, vielleicht sogar 5-mal am Tag ans Ladegerät oder an die Ladestation. Und das wird ja auf Dauer auch mal lästig. Und wenn ich mir auch noch Gedanken machen muss, wo ist eine, kriege ich da einen Parkplatz und so, dann bin ich mehr Zeit damit beschäftigt zu überlegen, kann ich überhaupt das Auto dahin nutzen und finde da eine Möglichkeit, mich aufzuladen, als dass ich Fahrspaß habe. Und das muss also miteinander einhergehen. Und mit dem Plug-in-Hybrid sagen wir ganz klar, es ist ein Commitment an die Elektromobilität, so gut, wie sie heute möglich ist. Und wir sagen auch ganz klar, wenn du jetzt eine Infrastruktur aufbaust, dann freuen wir uns als Plug-in-Hybrid da auch, weil wir sind dann lokal emissionsfrei. Und das ist ja das Ziel, mittel- und langfristig, dass man den CO2-Ausstoß insgesamt im Verkehr so weit senkt, dass man hoffentlich den Klimawandel bremst.
Da, mit dem System sind Sie aber, glaube ich, jetzt noch ein bisschen andersrum gedreht als beispielsweise Opel mit dem Ampera. Also wenn ich es richtig nachvollziehe, würde ich jetzt mal untechnisch sagen. Das ist natürlich ingenieurmäßig jetzt nicht so ganz richtig, aber ich würde sagen, Sie gehen davon aus, wir setzen so 80% halt auf den konventionellen Fahrbetrieb mit Hybrid und 20% haben wir halt Elektro. Und Opel macht ja mit dem Ampera wohl diese Konstellation, dass man sagt, wir haben eigentlich ein Elektroauto, aber haben reservemäßig Benzin an Bord. Also quasi wieder die Variante, wie man es jetzt auch mit dem Erdgas macht, wo man einen kleinen Reservetank hat. Wo ich jetzt wirklich fast glaube, dass Ihr System mich da im Moment mehr überzeugt, obwohl ich die Leute von Opel mag. Gar nicht der Punkt. Aber es muss ja auch nutzbar sein. Wo geht das preismäßig hin? Also, dass Sie mir jetzt nicht sagen können, der kostet 27.311 Euro, ist klar. Aber wenn Sie den normalen Prius nehmen, der ja schon existiert, und sagen, wir machen den zum Plug-in, kann das ja nicht so wahnsinnig viel mehr kosten.
Ja, das stimmt. Es ist technisch gesehen auch unter der Motorhaube das gleiche Auto. Was allerdings momentan ein relativ großer Posten in dieser Elektromobilisierung ist, ist die Batterie. Und wenn wir dann eine Lithium-Ionen-Batterie nehmen, dann brauchen wir pro Kilowattstunde etwa 1.000 Euro Einkaufspreis. Das heißt, so eine Batterie, die 3, 4, 5 Kilowattstunden hat, um eben 10, 20 oder 30 Kilometer weit zu fahren, die kostet schnell mal 5.000 Euro im Einkauf. Derzeit noch. Natürlich, wenn sie benötigt wird und in großer Stückzahl hergestellt wird, geht der Preis auch darunter. Aber wir versuchen hier einen Kompromiss einzugehen zwischen elektrischer Reichweite und tatsächlichem Beschaffungspreis der Batterie. Und deswegen ist diese Reichweite vergleichsweise gering. Aber wir haben festgestellt, dass die meisten Leute unter Umständen insgesamt am Tag mehr Kilometer fahren als 20, aber immer wieder Pausen dazwischen sind. Die fahren zum Halbtagsjob oder die fahren einkaufen in den großen Einkaufsmarkt oder ins Kino. Und in der Zeit kann das Auto immer wieder aufladen und ich kann theoretisch so auch 100 Kilometer am Tag rein elektrisch fahren. Ich muss nur eben entsprechend oft laden. Und das machen wir da, weil der Batteriepreis ansonsten zu weit hoch geht. Und wenn ich für so ein Auto nachher 50.000 oder 60.000 Euro bezahlen muss, was in der normalen Hybridvariante nur 25 kostet, dann sagt jeder, das will ich nicht. Also wir versuchen, die Brücke zu schlagen zwischen dem, was momentan technisch darstellbar ist und zwischen dem, was der Verbraucher noch bezahlen kann.
Da kommt einem natürlich relativ schnell der Gedanke der Subventionen, wo immer wieder gesagt wird, wir müssen was für die Umwelt tun. Man legt ja für jeden, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, Unsinn irgendeinen Topf an. In den letzten Tagen kam ja raus, dass, was man natürlich auch zum Teil auf das Ergebnis der Bundestagswahl jetzt bezieht, dass viele Profis sagen, die Förderungen für diese ganzen Solargeschichten werden runtergefahren. Und interessanterweise sagte ein Verbandsvertreter, ja, das ist eigentlich auch in Ordnung, weil die Preise sind, glaube ich, um 40 oder auf 40% gesunken. Das heißt, es wäre ja eigentlich wieder Geld frei, um es von dem einen Fördertopf in den anderen umzuschichten. Wie weit haben Sie Einflussmöglichkeiten auf die Politik? Ich meine, Sie können nicht zu Frau Merkel gehen und sagen, jetzt wollen wir Kohle haben. Aber ich meine, da sind wir bei der berühmten Nummer mit den Politikern, Wasser predigen, Wein trinken. Also ich meine, wenn Sie Wasser wollen, dann müssen Sie in dem Fall auch Wasser auf den Tisch stellen.
Was wir tun ist, wir haben ein Büro in Berlin. Und dieses Büro in Berlin, das ist hauptamtlich damit beschäftigt, sogenannte Lobbying-Aktivitäten zu machen. Sprich, alle Automobilhersteller, also die Industrie grundsätzlich, die setzen sich zusammen und sagen, wo geht denn der Entwicklungsweg hin? Und sagen dann, das ist das Pro an der Geschichte, weil wir sehen da durchaus eine CO2-Minderung. Wir sehen aber auf der Kontraseite, dass es sehr viel teurer wird. Und wenn wir wirklich das CO2 senken wollen mit der Technik, dann müssen wir eine Unterstützung haben. Und so ist ja jetzt auch hier in der Bundesrepublik Deutschland der Weg dahingegangen, die Elektromobilität zu fördern. Das heißt, Entwicklungen, die Elektromobilität möglich machen, die sollen mit Geld unterstützt werden. Dazu gehören neben dem reinen Elektroauto aber auch so Sachen wie eine intelligente Ladestruktur. Induktives Laden, sprich kabelloses Laden, wird gefördert, wenn es einen bestimmten Wirkungsgrad überschreitet. Das heißt, das ist schon mal ein Programm, was wir sehr begrüßen, weil neue Technikentwicklungen kosten erstmal Geld. Und am Ende des Tages, wenn Sie zwei Antriebe in einem Wettbewerb haben, sprich fossil und elektrisch, dann müssen im Prinzip beide in etwa den gleichen Preis haben. Sonst sagt der Verbraucher, warum soll ich denn wechseln? Es muss also für ihn ein spürbarer Vorteil sein. Wenn das Elektromobil nur 80 Kilometer weit kommt und doppelt so teuer ist, dann kauft er das ja nie im Leben.
Ich erinnere mich da gut an die Anfangszeit einer Umweltpartei, deren Namen ich jetzt nicht extra nennen muss, wo viele Leute immer davon sprachen, man müsste saubere Autos bauen. Kurioserweise rauchten die Kisten von den Leuten am meisten hinten raus. Habe ich nie so ganz verstanden. Ich weiß jetzt nicht, ob unsere Hörer das mitkriegen. Im Hintergrund ist immer so ein Surren. Könnte sein, dass die es nicht hören, weil wir ja meistens unter unseren Interviews so ein bisschen Musik drunter liegen haben. Das ist so ein zweirädriges Ding. Ich weiß gar nicht, wie man es am besten beschreibt. Wie ein Tretroller ohne den hinteren Teil, aber dafür mit Elektromotor.
Ja, ich sage immer so salopp, es sieht aus wie eine Sackkarre, weil die beiden Räder ja rechts und links der Füße sind. Und das ist ein Segway. Und wir haben hier ein Konstruktionsprinzip, das verhindert, dass dieses zweirädige Gefährt wie eine Sackkarre umfällt. Innen drin ist also ein Mechanismus, der dafür sorgt, dass das Fahrzeug nie umkippen kann, weil es wird 100 Mal pro Sekunde die Position überprüft und korrigiert. So kann man sich da draufstellen und kann durch reine Gewichtsverlagerung vorwärts oder rückwärts fahren. Und das ist eine Möglichkeit, Elektromobilität tatsächlich in die Menschen reinzubringen, dass nämlich nur eine Person bis zu 40 Kilometer weit befördert wird und praktisch von Haustüre bis in den Supermarkt rein ans Regal fahren kann, lädt sich da die Taschen voll, fährt durch die Kasse durch wieder nach Hause, weil es passt durch jede Tür durch. Das ist also eine Möglichkeit zu sagen, wir können diese Elektromobilität durchaus im ganz lokalen Umfeld noch optimieren, denn ich kann praktisch auch ins Kino reinfahren.
Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das ist für mich eine entsetzliche Vorstellung. Mich regt es schon auf, wenn ich an der Tankstelle stehe und da stellt jemand sein Auto zwischen alle vier Zapfsäulen und statt zu tanken, kauft er Zigaretten. Oder bei meinem Bäcker am Sonntag stehen die Autos fast im Laden, dafür läuft 10 Minuten lang der Motor. Also ich sage diesen Leuten dann immer, irgendwie scheint der Sprit noch nicht teuer genug zu sein. Aber zurück zum ernsthaften Teil. Das ist aber natürlich jetzt kein Fahrzeug, was von Toyota hergestellt wird. Gibt es eine Unterfirma, die dieses Ding in Wirklichkeit herstellt und sie pushen das mal so ein bisschen nebenbei?
Nein, wir haben, um das einfach mal klar zu machen, jetzt die Firma Segway, weil die das in Serie anbieten, eingeladen, hier dabei zu sein. Wir haben in Japan diese Mobilität auch, dann nennen wir das E-Swing. Das sind drei verschiedene klappbare Roller in dieser Form, wovon der leichteste 9,8 Kilogramm wiegt. Das heißt, ich kann in den Kofferraum einen ausladen, fahre also mit dem Auto ins Parkhaus und fahre dann ins Einkaufscenter mit diesem Elektroteil. Ich kann damit auch in ein Museum reinfahren, ich störe ja keinen mit dem Krach. Und das geht dann weiter, dass man eben auch einen sogenannten iReel hat, wo man einen Sitz hat, der sich tatsächlich dann bewegt. Also ähnlich dem, wie man es von einem Rollstuhl her kennt, aber viel intelligenter gelöst, weil es eine Kurvenneigetechnik gibt und ich kann auch bis zu 30 Stundenkilometer schnell damit fahren. Und dann sitze ich eben bequem, aber natürlich nach wie vor immer noch der Witterung ausgesetzt. Deswegen gibt es eine weitere Ausführung davon, die hat dann 4 Räder und die hat dann wieder ein Dach. Also dann sind wir wieder so an der Position, wo wir heute schon sind, weil die Witterungsbedingungen, die müssen natürlich auch von einem ferngehalten werden.
Ich hatte schon überlegt, ob ich hier den Gag zum Besten gebe, wenn Sie in der Gegend von Köln-Marsdorf einen Menschen mit einem gelben Regenmantel sehen, dann ist das nicht der fliegende Holländer, sondern die fliegende Breuer. Spaß beiseite. Wir haben uns jetzt nett unterhalten. Wir könnten noch viel länger, ich weiß, aber wir müssen ja in einem Bereich bleiben, wo unsere Hörer dann sagen, ja, das hat uns interessiert und hören wir nächstes Mal wieder zu. Das Thema Wasserstoff haben wir überhaupt noch nicht drüber geredet. Wir haben über viele Sachen noch nicht geredet. Aber was ich von Ihnen noch zum Schluss wissen will, ist, wann kommt denn der erste Plug-in-Wagen von Ihnen hier in Deutschland zum Händler, dass ich hingehen kann und kann sagen, ich will dieses Ding kaufen.
Ja, erstmal beginnen wir Ende des Jahres mit einem Feldversuch von über 500 Fahrzeugen, wo wir einen Großteil, also über 100 sind davon in Straßburg. Die anderen Versuche sind in den USA und Japan. Wir werden etwas mehr als 150 Autos bekommen. Und Straßburg ist so eine Domäne der Elektromobilität. Die machen da erstmal einen Feldversuch mit. Und der ist auf 3 Jahre begrenzt. Das heißt, nach den 3 Jahren werden wir dann sehen, wie sich die Infrastruktur entwickelt hat. Wir werden sehen, was wir daraus gelernt haben. Wir werden also kontinuierlich die Fahrzeuge betrachten, immer wieder Daten entnehmen, um zu gucken, ist zum Beispiel die Ladedisziplin. Ist ein Regentag unter Umständen schuld daran, dass die Autos nicht mehr aufgeladen werden, weil der Kunde keine Lust hat, im Regen zu stehen, während er die Kabel ansteckt. All diese Dinge wollen geklärt sein und dann rechnen wir frühestens damit, dass man nach diesen 3 Jahren eine Modellvariante kaufen kann mit einer Steckdosenaufladung, also Plug-in. Wir wollen den normalen Hybriden aber natürlich weiterbauen, weil etwa 80% der Menschen wissen nicht, wo sie heute Abend ihr Auto hinstellen. Sprich, zwar schon grob in welcher Gegend, aber nicht in welcher Straße, einfach da, wo ein freier Parkplatz ist. Die wenigsten haben einen verlässlichen Platz, um ihr Fahrzeug aufzuladen. Das heißt, wir werden dann eine Art zweites Modell Hybrid haben, wo wir dann auch eine Steckdose dran anschließen können, um eben die Elektromobilität dann noch weiter ausführen zu können.
Also ich mache jetzt mal eine Prognose. Ich bin jetzt 53. Korrekt 53,5, aber bei den Sachen brauchen wir, glaube ich, nicht in halben Jahren zu rechnen. Feldversuch 3 Jahre, Auswertung, Feldversuch nochmal 3 Jahre, dann bin ich so um die 60. Also wenn ich dann so in der Gegend langsam in den Ruhestand gehe, hätte ich auch viel Zeit, das auszuprobieren, wie man hin und her fahren muss. Ich würde dann sagen, ich mache dann den Testfahrer weiterhin, aber nicht mehr für alle anderen, sondern halt nur noch mit Strom. Strom im Haus nutzt das aus.
Ja, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, naja, dann können Sie in den Ruhestand schon elektrisch fahren, aber das müssen wir einfach abwarten, ob sich das wirklich so weiterentwickelt. Aber momentan sind viele Vorzeichen, die darauf hindeuten, dass man eine CO2-arme Mobilität mit dem Elektroantrieb hinbekommen kann. Und um sicherzustellen, dass es auch von Kunden akzeptiert wird, dauert es einfach noch ein paar Jahre, die wir nicht einfach abwarten, sondern natürlich auch aktiv tätig sind. Aber es geht einfach darum zu zeigen, die Schritte, bis zum Beispiel die erste Zapfsäule bei den Benzinern am Bordstein stand, das waren auch fast 30 Jahre. Vorher wurde aus Eimern und Fässern mit Trichtern getankt, bis einer auf die Idee kam zu sagen, wir stellen das auf dem Bordstein auf und machen es damit leichter verfügbar. So geht es eben auch mit der Elektromobilität. Man muss einfach gucken, was geht, was akzeptiert der Kunde, was kostet das, und dann wird irgendwann der Kunde sagen, so ist es schön, so will ich das haben, und dann werden wir in ein neues elektrisches Zeitalter starten.
Ich kann mich gut daran erinnern, in meiner Jugend gab es in Koblenz bei meinem regionalen Stromversorger den Werbespruch, Strom kommt sowieso ins Haus, nutzt das aus. Nun liegt es mir fern, für irgendwelche Stromkonzerne Werbung zu machen, und ich kriege auch nichts dafür. Aber dieser regionale Stromversorger gehört immerhin zur RWE heute, und das ist nun nicht gerade einer der kleinen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir es irgendwann noch erleben. Das war mit mir im Gespräch heute Dirk Breuer von Toyota. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, gern geschehen.
Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.